Heute ist es endlich soweit. Wir verabschieden 7 Teenager nach 2 Jahren Bibelunterricht. In diesem Gottesdienst seid ihr die Hauptpersonen, also außer Gott natürlich. Liebe Salome, ohne Akzent. Liebe Tamara, liebe Salome, mit Akzent. Lieber Malte, lieber Mauritz, lieber Christopher, lieber Konstantin, mit dieser Predigt in den nächsten etwa 15 Minuten möchte ich euch nochmal etwas Wichtiges mitgeben, etwas Grundsätzliches. Und für alle anderen, die hier sitzen und zuhören oder für die, die von zu Hause aus zuschauen, möchte ich das auch tun, etwas Wichtiges, etwas Grundsätzliches. Wart ihr schon mal verliebt, so richtig verliebt? Hebt doch auch nochmal die Hand, wir haben damit angefangen, traut euch. Wer war schon mal verliebt, ja? Der ganze BU noch nicht? Okay, das kommt noch. Danke. Rosa Wolken, Schmetterlinge im Bauch, wie auch immer man das dann beschreiben mag. Verliebt sein ist was Schönes, was Unruhiges, weil man ständig an den anderen denken muss und sich so gar nicht konzentrieren kann. Wirklich schön ist verliebt sein, wenn die andere Person das Gleiche empfindet für einen selbst. Dann kann was Wunderbares passieren, so wie vor 2 Wochen mit Miriam und Christopher. Oh, und das ist erst der Anfang. Und man könnte das "Ich liebe dich" ständig sagen zum anderen. Und man könnte es auch ständig hören von dem anderen. Wieder und wieder und wieder und man wird nicht davon satt. Blöd ist, wenn man das von dem anderen hört, aber nichts davon sieht. Also die Frau macht in der Küche den Abwasch und sortiert den Müll oder was auch immer und der Mann ruft vom Fernseher aus mit der Sportschau: "Ich liebe dich." Sie sagt: "Ich liebe dich", aber guckt in der Zeit auf ihr Handy und chattet mit Freundinnen und guckt ihm nicht in die Augen. Auch ein komisches Gefühl. Er sagt: "Ich liebe dich, aber den Müll kannst du selber raustragen." Merkt ihr, dass jetzt kommt ein ganz blödes Gefühl auf einmal hoch, ne? Weil wir merken, da passt was nicht. Da passt was nicht zusammen zwischen dem, was man sagt und dem, was man tut. Ich habe mal gehört, love is a verb. Liebe ist ein Tu-Wort. Sagen wir es mal, habe ich es damals in der Schule gelernt. Ein Tu-Wort, ein Verb. Liebe kann man daran erkennen, dass jemand Taten der Liebe tut und nicht nur davon redet. Wie ist das mit dem Glauben? Kann man den auch erkennen? Vielleicht sogar an Taten und nicht nur an Worten? Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe, in der wir uns den Jakobusbrief etwas genauer anschauen. Und dieser Brief ist nicht immer so ganz einfach zu lesen und zu verstehen und wahrscheinlich noch schwieriger umzusetzen. Wahrscheinlich könnt ihr euch als BUler auch gar nicht mehr daran erinnern, wie wir den letztes Jahr durchgenommen haben, ne? Hebt doch mal die Hand, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ja, haben wir auch nicht gemacht. Haben wir auch nicht gemacht, weil wir haben ja nur ein Jahr lang Zeit für das Neue Testament und dann war Jesus natürlich viel wichtiger und die Apostel und Jakobus ist runtergefallen. Deshalb müsst ihr jetzt aufpassen. Ja? Als Christen, als Mitarbeiter im Bibelunterricht haben wir immer wieder versucht, euch nicht nur bekannte Personen und Texte der Bibel vorzustellen, sondern wir haben auch immer versucht, das, was wir selber glauben, was Ursula glaubt, was Kevin glaubt, was Felix glaubt und was ich glaube, dass das mit einfließt. Und dass wir euch auch erzählt haben, was Bibeltexte mit uns machen. Wie Gott zu uns gesprochen hat durch die Bibel. Etwas sehr Grundsätzliches: als Christen glauben wir, dass wir durch das Sterben Jesu am Kreuz unsere Schuld vergeben bekommen haben. Unsere Sünden zählen nicht mehr für Gott. Wir sind frei. Und die Auferstehung Jesu, die macht klar, dass Gott gewonnen hat, dass Jesus der Sieger ist über Tod und Teufel. In diesem Glauben leben wir als Christen jetzt und wir freuen uns darüber, dass wir Kinder sein können des himmlischen Vaters. Das ist das Wichtigste, das ist das Grundsätzliche. Diesen Glauben haben wir uns nicht erarbeitet, dadurch, dass wir besonders nett sind oder besonders brav waren, sondern Gott selber hat uns diesen Glauben geschenkt. Wir mussten es nur annehmen, wie ein Geschenk, und dann auspacken, jeden Tag ein bisschen mehr. Paulus betont das immer wieder in seinen Briefen, die er geschrieben hat. Und er sagt, durch den Glauben seid ihr gerettet. Nicht, weil ihr was dafür getan habt, nicht, weil ihr euch wohlverhalten habt, nicht, weil ihr mehr gute als schlechte Taten getan habt und Gott sagt, na okay, reicht. Nicht wegen guten Taten, guten Werken, guten Worten, sondern weil Jesus das für uns getan hat. Der Glaube ist ein Geschenk, sagt Paulus. Und der Glaube rettet euch. Allein der Glaube. Sola fide. Eine der Erkenntnisse der Reformation. Und jetzt kommt Jakobus. Und Jakobus setzt so einen ganz anderen Akzent. Er sagt auf einmal Folgendes. Ich lese mal den ganzen Abschnitt vor. Ihr müsst das nicht alles behalten und auswendig lernen, aber hört mal zu. Jakobus 2, Vers 14. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube? Aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen. Und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Ein langer Text. Und eigentlich, wenn man den hört, sitzt man da und nickt. Hat er recht. Jemand friert und hungert und wir sagen ihm, alles Gute dir. Ich wünsche dir das Beste und dann gehst du wieder. Ist das ein Glaube? Er sagt, du glaubst, dass es einen Gott gibt, dass es nur einen Gott gibt. Das ist richtig. Und das tun auch die Dämonen. Auch die Teufel glauben, dass es einen Gott gibt. Aber es verändert sie nicht. Sie zittern, sie haben Angst. Und dann erzählt Jakobus von Abraham und Rahab. Erinnert uns an die Geschichten, die Gott geschrieben hat mit Menschen. Und er sagt, ihr Glaube wurde durch ihre Taten vollkommen. Das gehört zusammen. Widersprechen sich hier Paulus und Jakobus? Paulus sagt, ohne Werke werdet ihr gerettet, nur der Glaube entscheidet. Jakobus sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot und rettet nicht. Was denn nun? Das wäre doch mal ein Thema für eine schöne Bibelstunde oder einen intensiven Bibelunterrichtstag. Lasst uns darüber mal reden. Ich glaube, dass Paulus und Jakobus beide recht haben, aber unterschiedliche Dinge betonen. Dem einen, Paulus, geht es um die Tatsache unserer Rettung. Gott hat uns gerettet durch Jesu Tod und Auferstehung. Wir sind gerettet. Wenn wir das glauben, sind wir gerettet. Jakobus hat einen anderen Fokus. Bei Paulus ist ganz wichtig, was auch Johannes schreibt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist das, was Gott getan hat zur Rettung. Das haben nicht wir getan, das hat Gott getan. Das ist das Thema von Paulus, was er immer wieder predigt. Das könnt ihr in euch nicht erarbeiten, sagt er. Das ist ein Geschenk. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen. Seine Liebe wurde zur Tat. Wer an diesen Gott glaubt, der aus Liebe zu uns so gehandelt hat, der wird, so sagt jetzt Jakobus, aus Liebe zu diesem Gott auch wieder handeln wollen und Gutes tun wollen. Gott hat damit angefangen. Ja? Wie so oft in der Bibel ist es so, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Gott ist auf uns zugekommen. Gott macht uns ein Angebot. Gott macht euch ein Angebot und sagt, ich habe alles für euch getan. Glaubt mir und folgt mir nach. Und Jakobus erzählt von dem, was dann passiert, wenn man ihm nachfolgt. Es geht ihm darum, dass unser Glaube an Jesus lebendig ist und dass man Lebensäußerungen dieses Glaubens erkennen soll. Unser Glaube ist eine Beziehung. Wir leben eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. Wir geben ihm unsere Sorgen. Wir vertrauen ihm für unser Leben. Wir beten und wir reden mit ihm. Wir haben heute schon gebetet. Wir werden heute im Gottesdienst noch weiter beten. Und wir beten auch zu Hause. Es ist uns wichtig. Es ist eine Lebensäußerung unseres Glaubens. Ich gebe 10% meines Einkommens an Gott und drücke damit aus, ich vertraue dir auch für meine Finanzen. Menschen aus unserer Gemeinde machen auch in diesem Jahr wieder Sommerzeltlager für Kinder, für Teenager und für Jugendliche. Sie investieren Zeit, Kraft und Geld, damit junge Leute Jesus kennenlernen. Das ist kein Pflichtprogramm, das tun sie nicht, damit Gott sagt, prima gemacht. Das tun sie, weil sie glauben. Es ist eine Lebensäußerung ihres Glaubens. Sie tun das, weil sie möchten, dass das Gute, was sie erlebt haben, auch andere erleben. Man könnte auch sagen, Früchte des persönlichen Glaubens. Jakobus erzählt von Abraham und von Rahab, die im Vertrauen auf Gott gehandelt haben. Ihre Taten lobt Jakobus und sagt, aus dem Glauben heraus, tolle Taten. Als ich so alt war wie ihr, als sogar ein bisschen jünger, glaube ich, haben wir ein Lied gesungen. Die Älteren erinnern sich da vielleicht noch dran. Das ist genauso alt wie ich, das Lied. Das heißt, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Claudia nickt, wer nickt noch? Sonja, Axel, ja? Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Seinen Sohn führt er zum Brandaltar, zu opfern ihn, wie es ihm von Gott befohlen war. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Und dann kommt noch Daniel, und dann kommt noch Simeon, und dann kommen noch mindestens zwei andere Verse. Warum bewegt uns das? Weil wir erinnert werden an einen Glauben, den andere Menschen vor uns hatten. Das sind Vorbilder für uns. Wir können ihnen folgen. Jakobus erzählt von Abraham. Dieses Lied erzählt von Abraham. Nachher wird uns einer der BUler erklären, warum Abraham so eine wichtige Person für ihn ganz persönlich ist. Lasst uns auf Vorbilder des Glaubens gucken und ihrem Glauben folgen. Das wünsche ich mir auch für mein Leben und für uns alle und ganz besonders für euch im BU. Der dänische Christ und Philosoph Søren Kierkegaard erzählt folgende Geschichte. Auf einem Bauernhof haben es sich die Gänse zur Gewohnheit gemacht, sich alle 7 Tage zu versammeln. Andächtig hören sie zu, heben und senken die Köpfe, während einer von ihnen mit wohlgesetzten und wohlklingenden Worten von der höheren Bestimmung der Gänse spricht. Freunde, zur Sonne sind wir berufen und unsere Flügel, wir sind zum Fliegen geschaffen. Hoch hinauf in die Lüfte sollen wir uns erheben. Die Gänse schnattern aufgeregt über dieser wunderbaren Botschaft. Und als dann die Versammlung beendet ist, da watschelt jede Gans und jeder Gänserich ganz ergriffen auf ihren Gänsefüßchen davon, bis sie sich nach 7 Tagen wieder zu ihrer feierlichen Stunde versammeln und von der Berufung zum Fliegen hören. Wie schön. So eine schöne Geschichte. Hat die irgendwas mit uns zu tun? Ja, ist bitter, aber wahr. Glaube ohne Taten ist wie fliegen können und es nicht tun. Oder wie Jakobus es auch formuliert hat, vielleicht der bekannteste Vers aus dem ganzen Jakobusbrief. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Hört nicht nur zu, sondern handelt. Seid keine dummen Gänse, hat nicht Jakobus gesagt, aber das leite ich jetzt aus dieser Geschichte ab. Lasst uns keine dummen Gänse sein. Jesus rief seine Jünger nicht dazu auf, eine neue religiöse oder politische Weltanschauung zu übernehmen. Er sagte nicht, glaubt diese Theorie, sondern er wollte sich mit ihnen auf den Weg machen. Er sagte, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Das gilt für euch BUler, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Jesus will keine Standpunkte, er will Bewegung. Ihm hinterher, auf geht's. Ich wünsche euch BUlern, dass ihr diesem Jesus so ganz persönlich begegnet. Und dass ihr das hört, wenn er euch sagt, folgt mir nach. Und dass ihr euch dann auf den Weg macht, ihm hinterher. Und erlebt, wie gut es ist, diesem Gott zu glauben und zu folgen und zu sehen, wie euer Glaube auch Gutes hervorbringt. Amen.